Ich werde heute Abend einige Betrachtungen über Freude anstellen. Ich muss zwar zugeben, dass es ein bisschen trocken ist, aber ich könnte dann irgendwie wettmachen, indem ihr euch einfach freut, bitte. Was ist Freude und was bewirkt sie? Was sind die Mittel, die wir haben, um Freude zu kultivieren? Hier als erstes der Versuch einer Definition von Freude, wie sie im Sinne des Dharma als heilsam und wünschenswert gesehen wird. Ich denke, als erstes ist es ersichtlich, dass es nicht ganz einfach ist, die verschiedenen Gefühlsregungen und Geisteszustände, wie zum Beispiel angenehme Erfahrung, Vergnügen, Lust, Glückseligkeit und eben Freude zu unterscheiden. Sind auch nicht sehr genau in unserem Sprachgebrauch, was wir genau mit welchem Begriff meinen. Dann möchte ich die Erklärungen und Definitionen von Freude, die ich in der Wikipedia gefunden habe, mit euch teilen. Manchmal ganz interessant. Die Freude ist das Stammwort zu froh. Sie ist eine Beglückung, eine helle oder heitere Stimmung. Ein Frohgefühl. In der Freude fühlt man sich wohl, zumindest eine begrenzte Zeit. Es sind im Augenblick der Freude alle seelischen Bedürfnisse erfüllt. Und Freude ist eine spontane innere emotionale Reaktion auf eine Situation, eine Person oder Erinnerung. Sie kann sehr verschiedene Formen und Stärken von angenehmen Gefühlen annehmen. Sie kann sich nach außen auf der ganzen Skala zwischen einem Lächeln und einem Freudenschrei äußern, steht da. Solche Emotionen sind als psychische Reaktion zunächst spontan und für sich selbst gesehen weder gut noch schlecht. Ich werde da noch darauf zurückkommen. Aber Mitfreude oder Schadenfreude zeigen, dass Freude ethisch sowohl heilsam als auch unheilsam sein kann. Und dann steht im Buddhismus, aber auch in zahlreichen anderen östlichen religiösen und meditativen Systemen, wird gelehrt, dass ein seelischer Zustand der Freude und Ausgeglichenheit durch Selbsterkenntnis und durch achtsame und rechte Lebensweise gefördert werden kann. Erich Fromm machte eine Unterscheidung zwischen Vergnügen als kurzzeitigem Hochgefühl und Freude als dem Gefühl, das man auf dem Weg zur menschlichen Selbstverwirklichung verspüre. Freude als Lebensprinzip steht für Fromm somit im Gegensatz zu Vergnügen als Lebensprinzip, wobei letzteres nach Fromm ein Kennzeichen der Konsumgesellschaft ist. Hier bei Erich Fromms Aussage liegt die erste Unterscheidung, die ich machen möchte. Angenehme Erfahrung, Vergnügen, Lust, die können mit Freude zusammen einhergehen, sind aber verschiedener Art. Das ist ein Beispiel, wo man sieht, dass sie nicht unbedingt zusammengehen. Also könnte denken, wir sitzen in der angenehm warmen Badewanne mit Schaum und Wohlgerüchen und sorgen uns über den Geschäftsgang. Also es ist eigentlich angenehm, die Empfindungen sind angenehm und doch ist keine Freude da. Oder wir sitzen mit einem Freund oder mit einem Partner beim Essen, die Mahlzeit ist köstlich, das Ambiente ist gut, nur wir haben Streit und ärgern uns. Trotz angenehmster Erfahrung von Geschmack und Geruch kann keine Freude aufkommen. Also es reicht einfach angenehm, reicht noch nicht. Das ist etwas anderes als Freude. Und ich habe mir vorhin gedacht, ich müsste noch ein Beispiel finden, wo es unangenehm ist, wo wir uns aber freuen. Ist eben auch möglich. Also es sind wirklich verschiedene Aspekte. Robert Stolz sagt, wer sich über irgendetwas eine Minute lang ärgert, sollte bedenken, dass er dadurch 60 Sekunden Fröhlichkeit verliert. Diese vorherigen Beispiele bestätigen, was in der buddhistischen Psychologie im Abhidhamma beschrieben wird. Freude, Pali Piti, einerseits ist eine Geistesfunktion oder ein Geistesfaktor, Cetasika. Angenehm bis glückselig als Erfahrung, Sukha, andererseits ist eine Gefühlstönung, ist ein Vedana. Das klingt sehr technisch, aber das ist folgendermaßen relevant. Das bedeutet nämlich, Freude, Piti, kann man kultivieren, kann im Geist kultiviert werden, während angenehm hingegen entsteht und vergeht, einfach entsprechenden Ursachen und Bedingungen. Man kann sich ein angenehmes Objekt, eine angenehme Erfahrung beschaffen, wenn es dann auch klappt, aber man kann angenehm nicht kultivieren. Sonst hätten wir es wahrscheinlich längst getan. Wir würden dann nicht noch an anstrengenden Retreats rumsitzen, wenn wir von früh bis spät angenehm hinkriegen könnten. Das ist interessant. Freude kann eben kultiviert werden. Dann als Unterscheidung innerhalb von Freude. Freude kann karmisch oder ethisch positiv heilsam sein. Freude kann karmisch oder ethisch negativ, unheilsam, leiden erschaffend sein. Und wie vorhin schon erwähnt im Wikipedia, karmisch oder ethisch positiv heilsam ist zum Beispiel Mitfreude, Mudita, oder die Freude, die durch Metta entstehen kann. Karmisch oder ethisch negativ, unheilsam, ist zum Beispiel Schadenfreude. Ziemlich offensichtlich. Und wenn wir hier davon sprechen, Freude kultivieren zu wollen, ist natürlich karmisch oder ethisch positive, heilsame Freude gemeint. In ihrer positiven, heilsamen Form ist Freude ein wichtiger und mächtiger Faktor auf dem Weg zum Ende des Leidens, zu Glück und Befreiung. Das ist ein wichtiger und mächtiger Faktor. Kommt in verschiedenen Bereichen der Meditationspraxis vor. Freude ist zum Beispiel ein Versenkungsfaktor oder Jhana-Faktor. Das heißt, sie ist wesentlicher Bestandteil oder Anteil eines gesammelten, ruhevollen, wachen Geistes. Zusammen mit angewandter Aufmerksamkeit, Vitakka, für die das interessiert, mit anhaltender Aufmerksamkeit, Vichara, mit Glückseligkeit, Sukha und mit Einsgerichtetheit, Kagata. Zusammen mit Freude, mit Piti, Macht Sammlung und Versenkung aus. Freude ist nicht nur einer der Versenkungs- oder Sammlungsfaktoren, sondern auch einer der Erleuchtungsfaktoren. Das heißt, die Freude muss präsent sein in Herz und Geist, damit tiefe, befreiende Erkenntnis stattfinden kann. Dabei muss sie in ausgeglichener Weise mit den anderen 6 von 7 zusammen präsent sein, Achtsamkeit, Erforschen der Wirklichkeit, richtig verstandenes Bemühen, Ruhe, Sammlung und Gelassenheit. Die mit Freude zusammen sind die 7 Erleuchtungsfaktoren, wie sie heißen, oder Qualitäten des erwachten Geistes. Es soll eine Aussage von Buddha geben, die lautet: Freude ist das Tor zu Nirvana. Ich habe die schon oft gesehen, gelesen, gehört, aber ich habe die Quelle nie gefunden. Als jemand die Quelle kennt, bin ich interessiert. Es gibt eine ganze Anzahl Bereiche, in denen Freude kultiviert werden kann. Und ich möchte anschließend vor allem eine Liste von Dingen und Innenqualitäten präsentieren, die in uns Freude schaffen. Bevor ich dies tue, werde ich einige Punkte aus James Barras Programm Awakening Joy erläutern. James ist ein Kollege und alter Freund von mir, lebt und lehrt in Berkeley und in Spirit Rock in Kalifornien. Und während einigen Jahren hat er diesen Kurs geleitet, eben Awakening Joy, vor Ort und übers Internet, so dass mittlerweile Tausende von Leuten daran teilnehmen konnten. Also ich kenne selbst viele Leute hier, auch in Deutschland und in der Schweiz, die per E-Mail am Kurs teilgenommen haben. Und hier ist eine Liste der Dinge, die er empfiehlt, um Freude in sich zu schaffen und zu stärken. Als erstes empfiehlt James, den eigenen Geist der Freude zuzuneigen. Also irgendwie die Gewohnheit zu kultivieren. Das ist eine Praxis und eben eine Praxis, die anders ist als das Suchen oder das Hinterherrennen, dem Vergnügen hinterherrennen. Buddha betonte, worüber wir oft nachdenken, worin wir uns oft aufhalten, dies wird mehr und mehr zur Neigung unseres Geistes. Bhavana, das Wort für Meditation, heißt eigentlich eben sich angewöhnen, sich bekannt machen mit. Also was wir hier tun, ist eigentlich nicht Meditation, das ist ein westliches Wort aus dem Lateinisch, sondern es ist sich angewöhnen. Wir versuchen uns Achtsamkeit anzugewöhnen anstatt Unachtsamkeit. Wir versuchen uns bekannt zu machen mit Gelassenheit, mit dem Zustand von Gelassenheit. Wir üben uns darin, uns bekannt zu machen mit der Haltung von Metta. Und hier heißt es, sich bekannt zu machen, sich anzugewöhnen mit der Haltung und der Qualität von innerer Freude. Und das heißt, wenn wir uns im Denken und im Reden oft mit Ärger, mit Aversionen, mit Kritisieren und Fehlerfinden beschäftigen, werden unser Herz und unser Geist immer mehr aversive Neigungen zeigen. Das heißt, immer weniger Freude und Glück erfahren. Und wenn wir uns im Denken und im Reden oft mit Begierde und Verlangen, noch immer noch mehr, besser, anders, neuer, angenehmer oder was immer beschäftigen, werden sich unser Herz und Geist immer mehr in Tendenzen von Verlangen und Anhaften verlieren. Was bedeutet immer weniger Freude und Erfahrung von Glück. Darum ist die folgende Aussage des Buddha ganz wichtig. Diese Freude, dieser Frohsinn in Verbindung mit dem Heilsamen, sie bezeichne ich als ein Mittel des Geistes, um Ärger und Feindschaft zu überwinden. Das heißt, wir müssen unser Herz, unseren Geist konsequent und immer wieder dem Heilsamen zuwenden, wollen wir eine Neigung zur Freude in uns fördern. Also den Geist dem Heilsamen und der Freude zuneigen als Praxis. Dann als zweites empfiehlt James, bewusst die Absicht zu stärken, Freude in sich zu erwecken und zu kultivieren. Ein tibetischer Weisheitsspruch besagt, alles ruht auf der Spitze der Motivation, alles ruht auf der Spitze der Absicht. Weil was uns selbst prägt, ist nicht die eigentliche Erfahrung, sondern die Absicht. Das ist unser Tun, das auf uns zurückwirkt, aber entsprechend der Absicht dahinter. Was immer es ist, was wir tun, wenn es aus Großzügigkeit oder Liebe oder Verbundenheit oder Mitgefühl motiviert ist, wirkt es befreiend auf uns selbst, macht es uns froh, macht es uns glücklich und was immer wir tun, egal wie es äußerlich, die Handlung äußerlich aussieht, wenn es aus unheilsamen Absichten oder Motivationen herkommt, aus Verlangen und Begierde und Anhaften und Aversion und Ärger und Hass, dann wird es in uns Leiden schaffen. In dem Sinn ruht alles auf der Spitze der Absicht oder der Motivation. Also es reicht nicht, sich Freude zu wünschen oder sich nach Freude zu sehnen. Wir müssen uns dafür entscheiden. Könnte man Teil der Praxis, anstatt jeden Morgen versuchen, 40 Minuten lang den Atem irgendwie hinzukriegen, sich für Freude entscheiden. Zuflucht nehmen, Bodhicitta, altruistische Motivation, sich erinnern und sich für Freude entscheiden. Was nach James uns im Weiteren helfen kann, ist die heilsamen Zustände der Freude bewusst wahrzunehmen, wenn sie da sind. Das ist auch wieder mit Kennenlernen zu tun. Hier im Retreat benennt sie, wenn sie mal da ist. Auch wenn sie nur kurz da ist. Das ist das, so fühlt sich das an. Es ist wie Metta. Wenn wir immer und immer wieder Metta üben, dann kennen wir diesen Ort in uns und dann fällt es uns leichter, dahin zu gehen. Es ist sogar vielleicht manchmal so, dass wenn wir die Sätze immer wieder brauchen, dass ein Satz irgendwo in irgendeiner Situation, der Satz genügt, diese Erinnerung aufzurufen, wie Metta-Haltung sich anfühlt. Und dann wissen wir es wieder. Und hier dasselbe mit Freude. Wann sind diese heilsamen Zustände der Freude präsent? Ist es, wenn ich kritisiere oder wenn ich unterstütze? Ist es, wenn ich schaue, was ich noch rausholen kann? Oder ist es, wenn ich großzügig bin? Aber das ist wirklich schauen, nicht nur intellektuell überlegen. Und wie fühlen sich diese Zustände der Freude an? Genau. Was für ein Gefühl ist da? Ist es warm? Ist es schmelzend? Ist es aufgeregt? Ist es beflügelt? Ist es energievolle Ausstrahlung? Oder ist es ein ruhiges Gefühl der Verbundenheit? Oder ist es immer wieder anders? Gibt es viele Facetten und Ausdrucksweisen? Und was ist diese Freude des Heilsamen? Und was ist der Unterschied zu angenehm und vergnüglich? Ist da ein Unterschied? Und was ist der? Wir müssen lernen, mit Freude zu sein. Und dabei ist es natürlich gut zu wissen, dass sie bereits in uns drinnen ist. Also wir können sie wieder kontaktieren. Wir können sie wahrscheinlich nicht einfach machen. Babys haben sie bereits. Sie freuen sich ganz spontan. Manchmal weiß man nicht mal warum. Aber offensichtlich ist das, steckt das in den Menschen drin. Und vielleicht spricht Angelius Silesius etwas davon an in seinem bekannten Vers. Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich bin, ich weiß nicht wer. Ich sterb, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wann. Ich gehe, ich weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich so fröhlich bin. James Barras, viertens. Damit all das möglich wird, brauchen wir keine Überraschung, Achtsamkeit, Gewahrsein, Präsenz. Sie sind die Werkzeuge, die wir brauchen zum Erwecken der Freude. Im Satipatthana Sutta, der Lehrrede über die Achtsamkeit, erklärt der Buddha, ja, diese Achtsamkeit, die rechte Achtsamkeit sei das Mittel zur Überwindung von Kummer und Sorge, von Schmerz und Angst und zur Verwirklichung des höchsten Glücks. Mingyu Rinpoche, der jüngere Bruder von Tsongi Rinpoche, der auch bei uns im Beatenberg-Retreat gibt, hat viel mit Neurowissenschaften zusammengearbeitet und meditierte oft in diesen Röhren, oder wie immer das dann aussieht, mit EEGs und MRIs, oder wie sie alle heißen, die Maschinen. Und es wurde festgestellt, dass die Glücksbereiche in seinem Gehirn während der Meditation 700 Mal stärker aktiviert sind, als das bei Normalpersonen normalerweise der Fall ist. Da waren sie sehr beeindruckt, habe ich gehört. Also es muss sein, dass Achtsamkeit, Gewahrsein und Meditation helfen. Und eben gerade Metta, Karuna, Meditation, Bodhicitta, altruistische Haltung. Der letzte Punkt von James Er sagt, ein bisschen etwas kann man auch äußerlich tun. Und dies bezieht sich vielleicht mehr auf den Alltag als auf einen formalen Vipassana-Retreat. Aber zum Teil kann man es auch hier tun. Körper bewegen, dehnen, strecken, das kann man hier gut. Dann weniger gut tanzen, schwimmen, rennen, wandern. Ab Mittwoch wieder. Aber die Energie in Gang bringen, wenn sie nicht in Gang ist, wenn die Meditation sehr tief ist und die Sammlung tief ist, dann kommt die Energie auch im Sitzen oder Gehen oder Stehen in Gang. Aber manchmal hilft es auch mit Yoga nachzuhelfen. Sich in der Natur bewegen verbindet uns mit dem Leben, das wir sind. Und ich möchte hier an diesem Punkt ein paar Verse lesen, die von Mahakasapa stammen. Ist einer der wichtigsten Schüler Buddhas, der vor allem im Zen als Nachfolger Buddhas gesehen wurde und wird. Und er ist in all den Texten eben bekannt als sehr strenger Asket. Und so scheint es fast überraschend, seine Verse zu hören, in denen er seine Liebe und Begeisterung für die Natur Ausdruck verleiht. Viele ermüden, wenn sie die Felsen erklimmen, doch Kassapa, ein Erbe des Buddha, achtsam beherrscht und gestärkt durch die Kräfte des Geistes, besteigt des Felsens Gipfel. Zurück vom Almosengang des Tages besteigt er den Felsen wieder und sitzt in Meditation versunken, frei von Anhaften, sein Werk getan, von Fesseln frei. Und Kassapa selbst bekennt seine Liebe für das asketische Leben in der wilden, freien Natur, die damals noch ziemlich wild gewesen sein muss in manchen Gebieten von Indien. Kassapa. Diese Landschaft entzückt mein Herz, wenn die Kareri-Pflanze ihre Blütenkränze ausbreitet, wenn der Trompetenruf der Elefanten erschallt. Diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Die Felsen mit der Tönung dunkelblauer Wolken, wo Bäche fließen, kristallklar und kühl, leuchtend von Glühwürmchen bedeckt, diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Keine Menschenmengen gibt's hier in den Felsen, besucht von Herden von Rehen sind sie, von Vogelschwärmen aller Art, diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Keine Musik mit vielerlei Instrumenten kann mich so sehr erfreuen, wie wenn mit festgesammeltem Geist die Erkenntnis des Dhamma erwacht. So viel zu James Baras Awakening Joy Programm. Und als nächstes möchte ich Bereiche aufzählen, in denen Freude kultiviert werden kann oder anders gesagt, Praxisaspekte, durch die Freude gefördert wird. Und es sind ziemlich offensichtliche natürlich. Es ist trotzdem gut, sich darüber klar zu sein. Ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vergebung, spielerisch sein und Humor. Die Freude des Loslassens, der Abkehr, Nekamma, Metta, liebevolle Güte, Mitfreude und Bodhisattva-Praxis. Gibt noch andere, aber 9 sind schon mal nicht schlecht. Als erstes zum ethischen Verhalten. So wie ein Baum Wurzeln braucht, um wachsen, blühen und Früchte tragen zu können, so brauchen wir ethisches Verhalten, Sila, wenn wir auf dem Pfad zu Glück und Befreiung vorwärts kommen wollen. Das heißt, ethisches Verhalten, wir üben uns in Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit, das heißt, den Besitz und das geistige Eigentum anderer zu respektieren, als Klarheit und Sensibilität in unseren Beziehungen zu pflegen. Das heißt, die Prinzipien ehrlicher, nicht verletzender, möglichst hilfreicher Rede aufrecht zu halten. Und genau durch diese Art von ethischem Verhalten kann viel Freude entstehen. Es wird oft als die Freude der Untadeligkeit oder der Tadellosigkeit bezeichnet. Freude der Untadeligkeit im Denken, Reden und Handeln. Echtes ethisches Verhalten entsteht nicht aus Vorschriften, nicht aus dem Wissen um das, was wir müssten oder sollten. Und es entsteht schon gar nicht aufgrund von schlechtem Gewissen oder Schuldgefühlen. Tut es das, und das tut es ja manchmal, kann natürlich daraus nicht wirklich Freude entstehen. Echtes ethisches Verhalten entspringt der Weisheit und der Verbundenheit. Wir schützen uns selbst vor den karmischen Rückwirkungen unheilsamen Tuns auf uns selbst. Wir wissen, wie wir uns selbst durch heilsames Verhalten Leiden ersparen und inneres Wohlbefinden erschaffen können. Und das allein ist schon erfreulich. Und wir schützen andere vor unserem unheilsamen Tun aus Verbundenheit und aus Mitgefühl. Und das schafft Freude. Ethisches Verhalten. Dann durch Großzügigkeit entsteht Freude. Wenn wir geben, beschenken, großherzig sind, entsteht Verbundenheit mit den Beschenkten. Egal ob materielle Dinge oder unterstützende, hilfreiche Worte oder das Geld oder Zeit oder Aufmerksamkeit ist, wenn wir geben, fühlen wir uns reich und eben freudvoll in diesem Tun, in dieser Handlung. Großzügigkeit ist nicht einfach nur eine gute und wünschenswerte menschliche Tugend, sondern in allen buddhistischen Schulen eigentlich, Traditionen, wird es als eine der Paramitas gesehen. Also eine der Vervollkommnungen, eine der Qualitäten, die vervollkommenswürdig sind. Vervollkommnungen, die Bodhisattvas anstreben und die Buddhas verwirklicht haben. Das ist ein Kennzeichen von Buddhas, dass sie Qualitäten wie Großzügigkeit vervollkommen haben. Großzügigkeit schwächt und überwindet Verlangen, Anhaften, Festhalten und Geiz und ist dadurch eine sehr befreiende und erleichternde Herzensqualität. Und dadurch werden wir unbeschwerter und fröhlicher. Unser Leben wird natürlich auf natürliche Art und Weise bedeutungsvoller und reicher. Lao Tzu schrieb: Die Weisen häufen nichts an, aber je mehr sie für andere tun, desto bedeutender ist ihr Leben. Und je mehr sie anderen geben, desto größer ist ihr Überfluss. Das ist nicht ganz unser übliches Denken in unserer Gesellschaft. Echtes ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine weitere Quelle der Freude. C.L. Thaxter, wer immer das ist, schrieb: In einem dankbaren Herzen herrscht ewiger Sommer. Das klingt gut. Wir können dankbar sein und uns freuen über all die guten Dinge, die uns im Leben zufallen. Hier David Steindl-Rast, österreichisch-amerikanischer Mönch, Poet und Aktivist, über Freude und Dankbarkeit. Er sagt: Normales Glück hängt vom Zufall ab. Freude ist jenes außergewöhnliche Glück, das nichts mit dem zu tun hat, was uns gerade passiert. Glücksumstände können uns zwar glücklich machen, uns aber keine dauernde Freude schenken. Die Wurzel von Freude ist Dankbarkeit. Wir neigen dazu, die Verbindung von Freude und Dankbarkeit misszuverstehen. Wir bemerken, dass freudige Menschen dankbar sind und nehmen an, dass sie wegen ihrer Freude dankbar sind. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Ihre Freude entstammt ihrer Dankbarkeit. Wenn man alles Glück der Welt besitzt, aber nichts als Geschenk betrachtet, dann wird es einem keine Freude schenken. Doch selbst ein Missgeschick wird jenen Freude schenken, denen es gelingt, dafür dankbar zu sein. Das ist schon ein bisschen höhere Schule. Wir halten die Schlüssel für dauerhaftes Glück in unseren Händen. Denn es ist nicht Freude, die uns dankbar macht, es ist Dankbarkeit, die uns erfreut. Und im Folgenden wird gezeigt, dass man eben, wie Brother David erwähnt hat, mit Missgeschicken, Unerwünschtem und Schwierigkeiten dankbar sein könnte. Wir können dankbar sein, dass wir nicht alles wissen, weil wir dadurch Gelegenheit bekommen zu lernen. Wir können dankbar sein für schwierige Zeiten. Während diesen Zeiten können wir innerlich wachsen. Wir können dankbar sein für unsere Grenzen, weil sie uns die Gelegenheit geben, Fortschritte zu machen. Wir können dankbar sein für jede neue Herausforderung, weil sie unsere Stärke und unseren Charakter bilden. Wir können dankbar sein für unsere Fehler, denn sie erteilen uns wertvolle Lektionen. Es ist zwar einfacher, dankbar zu sein für die angenehmen und guten Seiten. Ein reich erfülltes Leben haben aber diejenigen, welche auch dankbar sind für Rückschläge und Fehler. Dankbarkeit kann Negatives in Positives umwandeln. Und finden wir einen Weg, dankbar zu sein für unsere Probleme, dann werden sie für uns zum Segen. Und können wir dankbar sein für diesen Segen, dann entsteht große Freude. Autor ist mir unbekannt. Ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Vergebung. Vergeben können macht Freude, ist eine Art Geschenk. Jeder Groll, den wir gegen einen Mitmenschen hegen, wiegt auf unseren Schultern, lastet auf unserem Herzen und bedrückt uns. Und hier ist eine Geschichte, frei nach das Tau des Vergebens von Derek Lynn. Die Meisterin fordert den Schüler auf, den Namen jeder Person, gegen die er einen Groll hegt, auf eine Kartoffel zu schreiben. Diese in einen Sack zu füllen und den Sack eine ganze Woche lang mit sich herumzutragen. Der Sack wiegt nicht allzu schwer, aber nach einer Weile wird das Ganze doch mühsam und der Sack wird zunehmend zur Behinderung. Nach wenigen Tagen fangen die Kartoffeln auch noch zu faulen an und zum Gewicht kommt ein widerlicher Gestank dazu. Nachdem die Woche vorbei ist, fragt die Meisterin nach den Erfahrungen des Schülers. Dieser sagt, wenn wir es nicht schaffen, anderen zu vergeben, tragen wir unheilsame Gefühle mit uns herum, wie diese Kartoffeln. Sie werden zur Last, beginnen zu stinken und ersticken unser Wohlbefinden. Wir können diese Last nur verringern, indem wir vergeben. Und ich habe mich entschieden, all meinen Schuldnern und Fehlbaren zu vergeben, auch wenn es viel Überwindung braucht und ich immer wieder willens sein muss, wirklich loszulassen. Gut so, spricht die Meisterin, du kannst alle Kartoffeln aus dem Sack nehmen. Oder gibt es Menschen, die dich kürzlich oder heute verletzt haben? Der Schüler erschrickt, als er erkennt, dass er den Sack schon wieder am Auffüllen ist. Dann fragt er, wenn die Kartoffeln die negativen Emotionen sind, was ist dann der Sack? Die Meisterin. Der Sack ist das, was die negativen Emotionen festhält. Es ist das in uns, das macht, dass wir uns angegriffen fühlen, die Identifikation und das Ergreifen unserer eingebildeten Wichtigkeit. Wenn wir diesen Sack loslassen, dann ist das, was die Dinge und Menschen gegen uns tun, kaum ein Problem mehr. Dann hast du keine Namen mehr, um sie auf die Kartoffeln zu schreiben und kein Gewicht mehr, das auf dir lastet, und kein Gestank, der die Freude verderben könnte. Das Tau der Vergebung ist die bewusste Entscheidung, nicht nur ein paar Kartoffeln zu entfernen, sondern gleich den ganzen Sack loszulassen. So werden die innewohnenden Qualitäten von Herz und Geist unbehindert scheinen können. Liebevolle Güte, Großzügigkeit und Freude. Einmal mehr. Sila, Dana, Dankbarkeit vergeben. Eine unerschöpfliche Quelle von Heiterkeit und Freude ist Humor. Nicht so sehr der Humor auf Kosten anderer, der ist manchmal auch lustig, aber ist auch nicht so heilsam, sondern das Lachen über sich selbst, über die eigene Wichtigkeit und die persönlichen Schwierigkeiten und Dramen. Wenn wir innerlich bereit sind, uns selbst nicht ganz so ernst zu nehmen und gar über unser Schicksal zu lachen, entstehen Heiterkeit und Freude, wo sonst Ärger oder eben Besorgnis da sind. Humor erfreut. Ebenfalls freudvoll ist ein spielerischer Umgang mit sich selbst und mit dem Leben. Uns germanischen Volksstämmen gelingt es immer mal wieder, die Praxis mit Grimmigkeit und Verbissenheit anzugehen und dies noch als Tugend zu betrachten. Oft machen wir uns lieber Sorgen, als dass wir fröhlich sein wollen. Ein Mann sagt zum Kollegen, weißt du, ich mache mir Sorgen darüber, dass meine Frau mir untreu sein könnte. Der Kollege fragt, ja, gibt es denn Anzeichen dafür? Und der Mann sagt, nein, eben nicht. Aber diese Unsicherheit bringt mich noch zum Wahnsinn. Wieso fröhlich und unbeschwert sein, wenn wir es auch anders haben können? Manchmal glauben wir eben, spielerisch und unbeschwert sei gleichzusetzen mit Disziplinlosigkeit oder mangelnder Ernsthaftigkeit. In Wirklichkeit ist die optimale Kombination von rechten Bemühen heiter und seriös, unbeschwert und diszipliniert. So entstehen Klarheit, Tiefe und Freude. Tsongsa Khenzi Rinpoche scheint unser Problem mit Grimmigkeit statt freudigem Bemühen erkannt zu haben. Ist der Regisseur von The Cup, wenn ihr das gesehen habt. Sagt, wir brauchen Eifer und Ausdauer, das ist sehr wichtig. Manche glauben, eifrig und ausdauernd zu sein, bedeutet hart zu arbeiten, so schnell wie möglich, so viele Mantren oder Niederwerfungen wie möglich zu machen, da kommt aus der tibetischen Tradition, so viel wie möglich zu praktizieren. Und tatsächlich ist das eine Art von Eifer und Ausdauer, aber nicht gerade die hilfreichste. Reiner Eifer, Ausdauer ist Freude. Was wir brauchen, ist Freude am Praktizieren. In der Praxis, die wir üben, wie viele von uns tun es mit Freude? Wie viele von uns tun es, weil unsere Gurus oder unsere Lehrenden uns veranlasst haben, es zu tun, weil wir uns sonst schuldig fühlen und es deshalb tun oder weil wir uns dafür verantwortlich fühlen, es zu tun? Aber so haben wir nicht wirklich Freude. Ich nenne dies nicht einmal wirklich Dharma-Praxis. Ich nenne es geistige Tortur. Das tut mir gerade kalt, ein Dharma-Lehrer, der Meditation lehrt. Ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vergebung. Spielerisch und humorvoll sein. Metta, liebevolle Güte. Ist ein idealer Nährboden für Freude. Wenn wir die fernen Feinde von Metta, Ärger und Hass, sowie die nahen Feinde, das Begehren und das Anhaften, wenn wir die schwächen und immer öfter außer Gefecht setzen können, dann werden Herz und Geist immer häufiger in Verbundenheit und damit in Freude ruhen. Den Geist, das Herz so zu schulen, dass Gedanken des Wohlwollens und der Güte zur zweiten Natur werden, bedeutet auch, dass die sonst üblichen Gedanken des Vergleichens, Wertens und Verurteilens einer Atmosphäre von mehr Offenheit und mehr Freude weichen werden. Vermutlich werden wir weiterfahren mit Vergleichen, Werten und Verurteilen, aber wenn wir es nicht so ernst nehmen, wenn wir nicht mehr so identifiziert sind damit und gleichzeitig immer wieder diesen Grund von Verbundenheit einnehmen, dann wird die innere Atmosphäre sich sehr verändern. Ähnliches gilt für Mitfreude, Mudita. Ich möchte hier einige Verse von Shantideva zitieren, die diese innere Stimmung vermitteln. Wertschätzung, Mitfreude. Was wir auch kurz jeden Abend üben. Shantideva. Ich freue mich über die heilsamen Taten der Lebewesen, dank deren sie dem Leiden an Orten der Qual entkommen. Mögen sie glücklich sein. Ich freue mich, dass die Lebewesen Verdienste ansammeln, sei es positiv oder heilsam handeln. Denn dies ist die Ursache für ihre Erleuchtung. Und glücklich, wenn sie endgültige Befreiung aus dem Kreislauf des Leidens finden. Ich freue mich an der Erleuchtung der Buddhas und der verschiedenen Verwirklichungsstufen der Bodhisattvas. Und ich freue mich an heilsamen Gedanken, tiefgründig und weit wie das Meer, die auf das Glück der Wesen gerichtet sind. Und ich freue mich an den Taten, die ihr Wohl verwirklichen. Es gibt tausend Gelegenheiten, sich am Erfolg, am Glück und am Wohlergehen der Lebewesen zu freuen, statt sich von Eifersucht, Neid und Konkurrenzdenken vereinnahmen zu lassen. Und ich denke, Gelegenheit gibt es wörtlich in jedem Moment, weil es ist immer jemand, dem es gut geht, und es ist immer jemand, der Erfolg hat, und es ist immer jemand, der sich freut, und es ist immer jemand, der gute Qualitäten hat. Der schwierige Aspekt und eben der Praxis ist, das zu sehen und das sehen zu können. Und das wirklich auch reinlassen zu können. Als letztes möchte ich kurz Bodhicitta, die altruistische Motivation, die Praxis der Bodhisattvas erwähnen. Es ist der Entschluss, alles Eigeninteresse aufzugeben und die höchste Verwirklichung anzustreben, zum Wohle der Lebewesen. Und Entschluss heißt nicht, dass wir es dann können. Wir brauchen jeden Tag wieder von Neuem den Entschluss. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob wir uns immer wieder dazu entschließen oder ob wir sagen, ja, mal sehen, gute Idee wäre es schon. Entschluss fassen, scheitern, ist okay. Entschluss wieder fassen. Diese Haltung kommt im folgenden Vers zum Ausdruck, den der Dalai Lama oft als seinen wichtigsten genannt hat. Das ist auch von Shantideva. Solange der Raum besteht und solange es lebende Wesen gibt, möge auch ich danach streben, das Leiden der Welt zu beenden. Und wir wissen, dass wir wenig tun können. Und doch immer wieder sich zu entschließen dafür. Wenn wir uns aus echter Verbundenheit und Mitgefühl um das Wohl der anderen kümmern, wird unser eigenes Wohl und Wehe etwas weniger wichtig. Und dadurch entsteht enormer innerer Freiraum. Schon Mark Twain erkannte, der beste Weg, sich selbst Freude zu verschaffen, ist zu versuchen, anderen Freude zu bereiten. Das ist immer noch weit weg von Bodhicitta. Bodhicitta ist ausschließlich auf das Wohl der anderen ausgerichtet. Und die Freude, die in einem selbst dabei entsteht, ist deshalb nicht mehr als ein nicht sehr wichtiges Nebenprodukt. Und gerade deshalb ist diese Freude stark, tief und befreiend ist.